Und bevor es losgeht mit der heutigen Folge, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor diese Woche. Es ist Deezer mit einem neuen Deezer Original Hörspiel. Das Ganze heißt Der Ausnahmezustand und die Serie spielt im Kopenhagen der nahen Zukunft. Es ist eine Zeit, die weitergedacht ist von heute. Wirtschaftlich geht es allen gut, doch die Klimaveränderungen sind immer drastischer. Es gibt neue terroristische Bedrohungen und es gibt totalitäre Tendenzen in der Regierung. Die Hauptfiguren der Serie sind Anita und Jesper und beide bekleiden hohe Positionen bei der Polizei. Die Tochter von Anita und Jesper, Ida, die hat sich umgebracht und der Suizid von ihr könnte einen politischen Hintergrund haben. In der Serie wird genau das geklärt und dem nachgegangen. In der Serie wird auch geklärt, ob die Tochter Anhängerin einer neuen Jugendbewegung war, die sich gegen die herrschende Klasse auflehnt und mit ihren drastischen Taten versucht, was zu verändern in der Welt. Und das ist so krass, weil ich finde, manchmal stellt man sich die Frage, was kann man tun in der Entwicklung, in dem, was wir ansteuern. Und ich würde nicht sagen, dass es eine richtige Antwort ist, die dort gegeben wird in der Serie, aber die Serie wirft auf jeden Fall interessante Fragen auf und ist unglaublich stark produziert. Die Sounds, alles nimmt einen mit in diese Vorstellung von der Wirklichkeit. Der Deezer Original Podcast, Der Ausnahmezustand, ab dem 6.6. die ersten 2 Folgen und dann folgen noch insgesamt 6 Folgen. Also es sind 8 Folgen, die ihr hören könnt dort bei Deezer. Und jetzt geht's los.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu den Besten Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Weißt
du, was mir letztens aufgefallen ist?
Ich vermute nicht, nein.
Dass die Notgeilheit eine kleine Pflanze ist. Und dass die bei mir ganz schön lange in der Wüste stand.
Und ich dachte, es wäre genau andersrum. Als Mann, der nie Sex hat, ist das, man immer notgeil.
Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich merke jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass ich jeder Frau auf der Straße hinterher gucke oder dass ich unglaublich notgeil bin, aber dass ich auf jeden Fall wieder zumindest eine minimale Offenheit habe.
Ah.
Blicke zu verschwenden.
Mhm. Und wie äußert sich das? Also was guckst du genau?
Naja, was man halt so guckt. Ne?
Das würde mich jetzt schon interessieren.
Wonach guckst du denn?
Erzähl ich danach. Wie läuft das ab? Also du steigst du bist ja im Fahrrad unterwegs.
Ja, genau. Mhm.
Also riskierst du aufgrund deiner Notgeilheit regelmäßig Unfälle oder ist
Warum
es soweit?
Natürlich da Unfälle, wenn man sich anguckt.
Naja,
also ich bin jetzt nicht so ein Hinterhergaffer.
Darauf wollte ich hinaus.
Das ist schon immer eklig, wenn Männer so ekelhafte Blicke hinterher schicken.
Mhm.
Ich finde, man kann sich anlächeln, aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie gegen eine Laterne fährt, weil er einer Frau so krass hinterher geguckt hat.
Okay, so würde ich für mich nicht Notgeilheit beschreiben auf dem Fahrrad.
Na doch, das finde ich ist schon eine Form von Notgeilheit. Nämlich das sind für mich immer die Typen, die Frauen so hinterher gucken müssen. Auch so der Klassiker, irgendwo läuft eine Frau vorbei, Männer pfeifen hinterher. Die würden niemals irgendwie was miteinander haben, weil sie so außerhalb der Ligen spielen.
Ja.
Das ist vielleicht einfach nur Geilheit, dass ich merke, ich bin noch ein sexuelles Wesen und das fühlt sich unglaublich lebendig an. Wenn dass du wahrnehmen kannst, dass eine Frau attraktiv ist und dass sie irgendwie was Geiles hat, auch sexuell anziehend ist.
Und das fühlt sich gut an.
Das fühlt sich, ja, bin ich jetzt hier in einer Therapiesitzung. Immer. Apropos, die Folge soll auch Männertherapie heißen.
Ah ja.
Und das Thema kam in mir auf, weil ich finde es wichtig, für sich ganz speziell zu gucken, wenn es einem richtig dreckig geht. Ne? Und meistens geht es einem am dreckigsten, wenn es in der eigenen Beziehung oder in der Beziehung zu anderen Menschen nicht läuft.
Ja.
Noch viel, viel dreckiger, als wenn andere Themen anstehen. Natürlich ist es kacke, seinen Job zu verlieren und so. Aber ich glaube, so seelisch geht es einem wirklich am schlechtesten, wenn es mit anderen Menschen in der Beziehung nicht läuft.
Mhm, ja, nur ausschließlich. Also ich glaube, Beruf ist nochmal sekundär, das fasst was anderes in einem an, als menschliche Beziehungen zwischen einem. Und da würde ich auch nicht unterscheiden, ob es eine Liebesbeziehung ist oder eine Freundschaftsbeziehung. Am Ende kann beides einen ähnlich runterrocken oder halt auch positiv stimmen.
Und vielleicht müsste man auch nochmal diese These, dass seelische Sachen eigentlich so angreifen wie den Job, trennen von Industrienationen und Schwellen- und Entwicklungsländern.
Was?
Ganz ehrlich, wenn du irgendwo auf einer Mülldeponie arbeitest und deinen 1-Euro-Job oder deinen Job verlierst, wo du $20 im Monat verdienst, ja, hat das nochmal andere existenzielle Auswirkungen auf dich, als wenn da eine Beziehung in die Brüche geht. Ich glaube, das Verhältnis ist da nochmal ein anderes, wenn es wirklich ums Überleben geht, ums nackte Überleben.
Ja, natürlich. Also unsere Maslow'sche Bedürfnispyramide ist schon gut gesättigt, von daher können wir
uns tatsächlich, die Grundbedürfnisse, wir haben keinen Hunger, wir haben keinen Durst.
Können wir uns damit auseinandersetzen. Naja, ist doch so. Stell dir mal vor, wir würden arbeitslos werden. Was würde dann passieren großartig in unserem Staat? Klar, man müsste sich ein bisschen reduzieren, aber eigentlich könnte man sein Leben, was die Grundbedürfnisse angeht, weiter so leben wie bisher. Außer, dass man nicht mehr Demeter-Ware einkaufen kann.
Und damit möchte ich hinweisen auf unseren neuen Politik-Podcast, bedingungsloses Grund. Ja. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Auf jeden Fall ging es meinem Vater nicht so richtig gut in seiner Beziehung, die er gerade führt. Mhm. Und wir saßen am Tisch, ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Und ich wusste vorher noch nichts und dann hat er mir das erzählt. Und der hat es mir ziemlich offen und ehrlich gesagt. Und das Erste, was ich dachte, so, wow, was wir für eine Beziehung mittlerweile haben, dass wir so auf Augenhöhe reden und wow, dass er so mutig ist, das so zu erzählen. Hm. Weil ich kenne wenig Menschen, die sowas mit ihrem Vater besprechen. Ich finde das auch erst ab einem bestimmten Alter okay.
Ab wann?
Ich glaube, man muss über 20 sein und ziemlich gefestigt.
Ja, denke ich auch.
Alles andere ist irgendwie komisch.
Ich glaube, ich bin mit meinem Vater noch nie an den Punkt gekommen und ich glaube, ich werde es auch nie, dass ich auf so eine Ebene gerate, dass ich mit ihm...
Über die Beziehung zu deiner Mutter. Ja gut, ist auch nochmal was anderes. Ich rede ja mit meinem Vater nicht über die Beziehung zu meiner Mutter. Ne?
Ja, aber es ist trotzdem so, dass ich nie das Gefühl hatte und auch immer noch nicht das Bedürfnis habe, dass ich mit meinem Vater über meine emotionale Innenwelt spreche.
Ja gut, ich glaube, dein Vater... Da hast du wahrscheinlich auch nicht das Gefühl, dass er das verstehen könnte, obwohl du ihn vielleicht unterschätzt, ne?
Das glaube ich nämlich eher. Also ich glaube schon, dass er es verstehen könnte, aber der Zugang fehlt mir. Es ist ganz komisch. Irgendwie habe ich in so ein komisches Fremdschamgefühl, wenn ich mich ihm gegenüber so öffnen würde, was ich sonst in keiner Situation in meinem Leben habe, wenn es um meine eigenen Emotionen geht, so intensiv zumindest, wie es bei meinem Vater ist.
Je enger es wird, desto schambehafteter kann es auch werden. Mhm. Genauso wie Therapeuten oder Menschen, die Problemlöser sind, ne? Ja. Für andere Menschen. In der eigenen Familie sieht es manchmal ganz, ganz anders aus. Und da sind die Mechanismen, die sie anderen empfehlen, viel, viel schwieriger anzuwenden. Der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe.
Meinst du, dass Therapeuten eine schlechte Vater-Sohn- oder Mutter-Tochter-Beziehung haben?
Ich glaube, du suchst dir unterbewusst oder bewusst einen Beruf aus, der dir dabei hilft, deine Lebensthemen zu lösen. Oder sie ungünstig verstärkt. Das beides kann passieren. Ich glaube, wir tragen durch die Erfahrung, die wir gemacht haben, in unserem Aufwachsen eine Art emotionalen Rucksack. Mhm. Und dieser Rucksack will sich entladen in Beziehungen, die wir führen, zu unseren Freunden, zu unseren Liebespartnern und in beruflichen Situationen. Mhm. Und das System, was nicht immer bewusst ablaufen muss, sucht sich genau diese Situation.
Ich frage mich gerade, was das bei mir ist, dass ich mir zum Beispiel meinen Job so ausgewählt habe und den auch über eine lange Zeit ausgeübt habe in der Form, was war bei mir los? Denn ich habe als Sozialpädagoge, wenn ich mit anderen gesprochen habe, hatten alle von denen zerbrochene und zerrüttete Elternhäuser oder irgendwelche schweren traumatischen Probleme. Ich hatte bei denen immer das Gefühl, du bist eigentlich in dieses Berufsfeld eingestiegen, weil du dich selber irgendwie genesen willst oder an dir selber arbeiten willst und dann mit aus dem Prozess der Selbstheilung dann anderen helfen willst, sich auch zu heilen.
Erstmal will man sich selber helfen.
Genau. Bei mir war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich in einem sehr, geordneten Elternhaus aufgewachsen, wo Vater, Mutter zusammen sind. Wir waren eine geschlossene Familie. Also bei allem, was vielleicht auch nicht so positiv war, jetzt im Nachhinein, was ich so selber erkenne, waren wir doch schon eine sehr geschlossene, häusliche Familie mit einer gesunden, in Anführungszeichen, Vater-Mutter- und Kind-Eltern-Beziehung. Und da habe ich mich immer in meinem Berufsfeld gefragt,
was mache ich hier eigentlich?
Was mache ich hier? Ja, wirklich, was mache ich eigentlich? Bei mir ist doch alles so, ich habe mich schon fast schlecht gefühlt, weil alle um mich herum so...
Es braucht einen Einäugigen, der die Blinden führt.
Wirklich. Also ich will mich jetzt nicht positiv darstellen, aber es war immer so, oh fuck, ich brauche irgendein Trauma oder irgendwas, was ich mir selber andichten kann, damit ich mich ja irgendwie validieren kann vor meinen Mitmenschen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Art und Weise, wie du in Beziehung gegangen bist mit deiner Mutter, dafür gesorgt hat, dass du das für dich abgespeichert hast, mhm, als gutes, wohliges Umfeld, mhm, und dass du diese Art von Beziehung in dem Berufsfeld wiedergefunden hast.
Das ist sozusagen
das Trauma. Da ist mit deinen Kollegen, also was heißt Trauma? Ich finde, Trauma ist immer so ein großes Wort. Also ich finde, Trauma wird auch mittlerweile so exponentiell eingesetzt. Mhm. Also für mich hat jemand ein Trauma, der irgendwie gerade in Afghanistan bei einem Landmineneinsatz irgendwie ein Bein verloren hat. Muss er noch nicht mal, ne? Und wenn ich nicht eine ganz wohlige Erziehung genossen habe, dann muss ich nicht immer auch gleich ein Trauma haben.
Nein, stimmt.
Und das ist so, als ob jeder irgendwie verwundet ist. Mhm. Das ist auch irgendwie so ein defizitärer Blick auf die Sachen.
Ja, stimmt. Vielleicht
aber
ist
es auch den, das. Ja.
Den kenne ich.
Ja. Mal was anderes. Wann hast du das letzte Mal gedacht, ich hätte Bock, eine andere Frau zu bimsen?
Darf ich das sagen?
Klar.
Auf unserer Tour.
Ach, wirklich?
Mhm.
Gab es da eine konkrete oder war das eher so ein allgemeines Gefühl, als du neben mir im Bett lagst?
Sowohl als auch.
Wow. Hast du mir gar nicht gesagt?
Ne? Na klar, wir haben darüber gesprochen.
Warum kann ich mich daran nicht erinnern?
Weiß ich nicht, weil du wahrscheinlich ein Künstler des Ausblendens bist.
Das habe ich jetzt nicht gehört. Ich finde es auch immer geil, wie du mich pusht, was ich so machen soll. Weil ich habe das Gefühl, ich bin dein Vehikel geworden, um deine angehäufte Geilheit aus deiner Beziehung irgendwie
zu entladen. Ich bin so dein Antreiber.
Komm, mach schon, jetzt mach das endlich.
Du bist mein Gladiator, den ich in den Ring schicke. Und wenn ich dich verliere, dann suche ich mir halt einen neuen Gladiator.
Ich bin ein Vorstadtbote der Geilheit. So wie jemand, der so seine Bodyguards hat, die dich beschützen vor deiner eigenen Geilheit.
Aber es wird jetzt endlich mal Zeit. Also ich meine, hattest du ja mittlerweile schon Sex? Ich dachte,
du
wir wären jetzt
Erste,
soweit.
Du bist der Erste, der es erfahren wird.
Ah.
Ja.
Ich dachte, wir wären jetzt langsam soweit.
Ich sag's dir, wenn es soweit ist.
Ich glaube, ich erfahre es nicht.
Könnten wir bitte, dass ich dir Bescheid sage, dass du mich nicht fragst? Wäre das möglich? Das andere macht mir zu viel Druck. Dann kannst du bis dahin friedlich einen runterholen.
Mein Ziel wäre es, dass du dann beim ersten Mal aufgrund des Drucks, das ich aufbaue,
dass ich so weggeschleudert werde von der Frau, ne?
Nein, dass die Lanze abschmiert.
Ah, okay, ich dachte, dass es so eine explosionsartige Geschichte wird und dass ich so wie bei so einer Explosion weggeschleudert werde und durch so ein Fenster fliege und mich dann auf der Straße abrolle, aber gar keine Verletzung habe.
Ja, nein, nein.
Wie so in so einem guten Actionfilm.
Dass du so richtig wütend und zornig bist auf mich, dass du nicht die Lanze...
Du kommst mir mal in den Sinn dann. Max!
Verdammt!
Wenn ich so eine Frau von hinten bimse, dann erscheint mir dein Gesicht als Hologramm auf ihrem Rücken. Oder ich sehe deinen Namen irgendwo tätowiert bei ihr.
Habe ich die Maske auf oder habe ich die abgezogen?
Nee, du hast sie ab. Okay. Und bist so richtig so, dass du so irgendwas Ekliges machst. So. Wie ich bei meiner einen guten Freundin immer gemacht habe. Ihr Vater war Gynäkologe. Und ich habe jedes Mal so ein Peace-Zeichen gemacht, an meinen Mund gelegt und lalalala, grüß für deinen Vater. Der hat übrigens immer die Mutter bedoktert.
Wirklich?
Natürlich.
Naja, natürlich.
Also ist ja auch nichts dabei, ne? So einen Scheidenpilzer wegzusalben.
Wieso ist denn jetzt schon wieder eine Untersuchung?
Ja, Sprechstunde war aus dem Zimmer. Wir brauchen jetzt hier 10 Minuten Ruhe.
Ich war doch erst gestern dran. Und vorgestern.
Du willst doch nicht, dass ich die Töchter wieder in die Untersuchung.
Oh Gott. Okay, das geht zu weit.
So viel zu deiner Notgeilheit.
Ja. Pfui. Ganz ehrlich. Übrigens hat er seine Tochter natürlich nicht untersucht. Das war natürlich auch was mich beschäftigt hat.
Ja?
Das könnte ich auch nicht, ey. Da hört's auf.
Da hört's auf, ja. Ja,
definitiv. Ich glaube, manche können da wahrscheinlich ganz knallhart mit umgehen und sagen, ja, ist ja gar nichts dabei. Es gibt ja auch Eltern, das hatten wir ja schon mal, die küssen ihre Kinder so richtig feucht auf den Mund.
So ein feuchten Schmatzer.
Nee, also.
Vater zu Vater finde ich da ganz besonders.
Oh, ja. Da gibt es einen Film zu mit Will Ferrell, Daddy's Home 2. Mm. Und der hat ja so einen richtig geilen Waschlappenvater und die küssen sich beide so richtig lange auf den Mund zur Begrüßung. Ich liebe übrigens Will Ferrell.
Ja, während ich auch.
Er ist so ein geiler Typ. Der hat so einen krass geilen No-Brainer-Humor. Mhm. Und dann macht er aber trotzdem nochmal eine zweite Ebene auf, die so geil ist. Und der schafft es, so ein krasses Mainstream-Publikum anzusprechen, obwohl er ein mega intelligenter Typ ist.
Ja.
Safe ist er richtig intelligent.
Auf jeden Fall.
Guter Dude.
Was mir auffällt, dass der Gynäkologe der einzige Arzt ist, glaube ich, ne, der nicht in der eigenen Familie wild rumpraktizieren kann. Also ich glaube, das ist der letzte.
Naja, wenn du so ein, ich meine, gehen wir mal aus der Ärzteriege raus, wenn du so ein Physio hast und es gibt eine Entspannungsmassagetechnik, die betrifft den Vaginalbereich.
Ja, das ist natürlich sehr extrem und sexuell gedacht.
Ja, aber
bei
trotzdem,
bei jedem
wird
anderen
angewandt teilweise, ja, von Spezialisten.
Aber bei jedem anderen Arzt sagst du, ach, kannst du mir mal hier, ich habe hier irgendwie am Ellenbogen oder was weiß ich. Aber beim Gynäkologen abends beim Esstisch zu fragen, wenn zum Beispiel die Schwiegermutter den eigenen Vater fragt, der in dem Fall Gynäkologe ist, ob er sie mal untersuchen könnte. Weil er, also das Szenario kann ich mir sehr schwer vorstellen.
Irgendwas juckt da.
Bei jedem anderen Arzt wäre es ja kein Problem.
Würdest du denn zu deinem Vater gehen, wenn er Urologe wäre?
Einmal husten, bitte.
Flupp. Aha, was haben wir denn hier? Muss das sein?
Nein, muss nicht sein, aber macht Spaß. Ich wüsste aber, dass du zu deinem Vater gehen würdest, wenn er Urologe wäre.
Und das bringt uns zurück zum Thema Männertherapie. Mhm. Was tut einem gut? Mein Vater war nicht gut drauf und ich hatte das Gefühl, es ist gut, wenn ich mal vorbeifahre. Mhm. Und er war draußen auf seinem Grundstück und dann haben wir erstmal eins gemacht. Wir haben über alles mal geredet. Und da fällt mir immer wieder auf, dass man sich manchmal, wenn man in eigenen Beziehungsthemen feststeckt, so darin verrennt, dass es eine andere Person braucht, um sich selber von außen zu sehen. Mhm. Und dass man sich selber wahrscheinlich einen guten Rat geben könnte, wenn man den Abstand nehmen könnte mal. Hey, was geht hier eigentlich ab und was sind die Prozesse? Aber dadurch, dass man so drin steckt,
ja,
ist man oftmals blind. So wie wenn man selber total aufgeregt ist, wenn man einer total geilen Frau schreibt und total hibbelig wird. Aber und es nicht richtig auf die Reihe kriegt, richtig geile Nachrichten zu schreiben. Mhm. Aber wenn man das mit einem Kumpel redet, ist es super easy. Ja, schreibt dir das und das, fertig. Und wenn man überhaupt gleichgültig bei einer Frau ist, ist es ja auch eigentlich scheißegal.
Dafür müsste es eine App geben, die Kumpel-App. Dass dieses einem automatisch für einen transferiert in einen Text, der nicht total needy rüberkommt und so Alarmzeichen übersetzt. Nein, Achtung.
Ja, coole Idee. Stimmt. Und wir haben ein gutes Gespräch gehabt und beim Gespräch, finde ich, muss man immer aufpassen, dass man Gefühle nicht zu sehr erklärt.
Mhm,
weil das ist ein Gefühle erklären, dann packt man die in eine Schatulle.
Ja.
Und es geht ja bei Gefühlen immer darum, und so können sie sich auch nur auflösen, also das möchte man ja eigentlich, dass man die auch fühlt.
Mhm.
Alles andere ist eigentlich ein Sicherheitsmechanismus. Und irgendwann kann es dann die Angst vor der Angst geben oder die Angst vor den Gefühlen.
Hm.
Und dann stumpft man emotional ziemlich ab. Also das ist das eine, was wir gemacht haben.
Ja, obwohl ich manchmal es hilfreich finde, wenn man über Gefühle spricht und sie benennt, man muss nur den Weg zurückschaffen. Mhm. Also man darf rausgehen mit dem Gefühl in eine Verklausulierung in Form von Sprache, was anderes ist es ja nicht, so dass man sich die dann vor Augen führt, muss dann aber auch wieder in das Gefühl zurückfühlen, sage ich mal. Also
wo fühle ich denn hier eigentlich? Ja, wir verbringen ja ganz, ganz viel Zeit damit und Energie wenden wir auch auf, Gefühle nicht zu fühlen.
Mhm.
Also das merke ich bei mir immer, ich vermeide bestimmte Situationen, ich lenke mich ab. Also ein ganz krasser Klassiker bei mir ist, wenn eine unangenehme Situation kommt, schnell mal mein Handy raus, mal ein paar Sachen nachgeguckt.
Mhm.
Und da reinzugehen in das Gefühl, was mir dann aufkommt und zu gucken, wie fühlt sich das denn an. Meistens merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist. Und in dem Moment hat es auch Zeit, sich aufzulösen. Also das ist das Erste. Wir haben geredet, einen Spaziergang gemacht. Und was mir immer mega gut tut, wenn ich nicht so gut drauf bin, ist Bewegung.
Ja.
Bewegung in Form von Körperkontakt. Das heißt, wir haben was gemacht, was wir früher immer gemacht haben. Immer wenn ich früher aus der Schule gekommen bin, ich habe ja, seitdem ich 14 war, nur bei meinem Vater gewohnt, nicht bei meiner Mutter.
Ja.
Wir haben eigentlich gerungen.
Mhm.
Das heißt, wir haben draußen im Garten oder wir hatten uns eine Freifläche im Wohnzimmer geschafft. Das Problem ist immer, dass da auch Sachen zu Bruch gehen. Ne?
Mhm.
Und das habe ich immer noch mit ein paar Kumpels, ne? Den Kumpel, den ich auf Bali besucht habe. Immer wenn er kommt zu mir und bei mir zu Besuch ist, das ging in seinem Baumhaus nicht, ringen wir erstmal. Also wir ringen so, weiß ich nicht, bestimmt 20, 30 Minuten.
Bist du sicher, dass er nicht ein kleiner homoerotischer Beitrag
ja,
ist?
Ja, wir verfallen dann auch immer in so eine Zungenkuss-Situation und das geht dann auch fließend über ins Vorspiel. Mhm. Und manchmal auch überspringt das direkt das Vorspiel, wenn einer so von hinten dran ist beim Ring, direkt Schlipper aus und dann zack, trocken rein.
So kommen wir wieder zur Notgeilheit. Selbst da würdest
ja, du mit. Ja, ich gucke dann immer vorne einen runter. Ich bin dann immer auf Knien. Aber manchmal tut mir das dann weh nach einer Weile auf Knien. Kennst du ja auch, ne? Mhm.
Natürlich.
Und genau. Dann haben wir halt gerungen, mein Vater und ich.
Nackt?
Nee, ich hatte eine Unterhose und ein T-Shirt an.
Mhm.
Er hatte eine lange Hose und ein T-Shirt an. Mhm. Beim Ring hast du ja normalerweise...
Hattest du die Hose schon aus oder hast du gesagt, so, jetzt geht's los, ich ziehe mir jetzt erstmal meine Hose aus?
Ja, weil das war so eine Hose, wo ich nicht wollte, dass sie bei dem Rasen demoliert wird.
Ich habe nicht umsonst gefragt. Ich war mir schon klar.
Naja, natürlich. Ich bin da nicht den ganzen Tag in Unterhose rumgelaufen.
Und auch die Unterhose ist mir hier ein bisschen zu schade. Schade.
Das können wir nicht riskieren. Papa, macht dir was aus? Und dann...
Da ich ja eh Urologe bin und wir schon dabei sind.
Auch so krasse Schwenkgriffe ohne Hände auf dem Rücken. Dann, wie hältst du dich eigentlich fest? Das ist ein anderes Thema. Dann haben wir auf jeden Fall gerungen. Und beim Ringen ist immer wichtig, es gibt natürlich, du kannst 100% machen oder du kannst jetzt erstmal so ein bisschen seichte anfangen, dass du nicht gleich eine Verzerrung holst. Weil Das ist immer eine krasse Gefahr. Und dann waren wir damit fertig. Dann haben wir den nächsten Schritt der Männertherapie gemacht, nämlich saunieren.
Mm.
Ganz, ganz wichtig, dass das ganze Zeug mal rauskommt. Das ist wie neugeboren werden, finde ich, für mich saunieren.
Auf jeden Fall. Ich liebe saunieren.
Sport und saunieren, das ist so das Rezept, wenn du schlecht drauf bist. Das ist wie ein Ofen, der alles verbrennt.
Mhm.
Und deine negativen Gefühle oder deine Sorgen, Ängste lösen sich in dem Schweiß auf.
Ich war mit meinem Vater früher auch oft Squash spielen und danach saunieren. Und was mich aber verstört hat, ich war glaube ich 10 Jahre, diese ganzen Altherrenkörper mit ihren schrumpeligen alten Schwänzen, die in der Sauna dann vor mir standen oder saßen und ich da als kleiner, unbescholtener Junge.
Immer auf Augenhöhe.
Immer auf Augenhöhe.
Schön der Lachs auf der Nasenspitze. Wenn dir der Lachs auf der Nasenspitze tanzt.
Mhm.
Wir sind dann in die Sauna und haben ein bisschen sauniert. Das Unangenehme war, ist, zwei seiner spirituellen Freunde hatten so einen Tag gemacht da und wollten dann auch auf einmal unbedingt in die Sauna.
Ja.
Und ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man gerade eine gute Dynamik hat, wenn da Menschen in diese Dynamik eindringen.
Ja.
Also so, weil die Dynamik verändert sich mit jedem Menschen, der dazu kommt. Also es ist schon allein, wenn nur Männer in einem Raum sind, dann kommt eine Frau dazu und du denkst dir so, oh Mann, ey, wir hatten gerade so eine gute Zeit. Es sei denn, es ist eine sehr geile Frau.
Ich wollte gerade fragen. Dann verändert sich.
Obwohl ich das auch nicht so gerne mag, wenn man einen ruhigen Abend hatte und der soll auch ruhig bleiben, weil leider ist es bei mir immer so oder oft, dass dann so mein Ehrgeiz geweckt ist und ich denke mir so, okay, wir haben ja heute noch eine Aufgabe.
Mhm.
Wenn es eine richtig geile Frau ist und sonst kann ich auch weiter in meiner Entspannung sein. Naja, wir haben dann sauniert und dann... Das war der Moment, wo es ein bisschen komisch wurde, aber irgendwie auch lustig. Wir haben ja so ein Riesentrampolin im Garten stehen. Dann sind wir beide danach nackt Trampolin springen. Und wieder.
Es nimmt Ausmaße an.
Dann in den See und dann gab es eigentlich nichts mehr zu sagen. Also nach der Sauna dann noch in den See gesprungen. Und das war für mich das perfekte Setup der Männertherapie.
Hm. Muss man die mit seinem Vater haben oder kann man die mit jedem Mann haben?
Wir können die auch mal machen, wenn es dir schlecht geht.
Oh ja.
Einmal Männertherapie, bitte.
Kann man die so einfordern? Ist es
verschreibungspflichtig? Uh-huh. Hat nämlich auch Nebenwirkungen.
Die da wären.
Du musst schon ziemlich klar an deiner sexuellen Orientierung sein.
Auf jeden Fall.
Nee, eigentlich kannst du die sofort nehmen, wenn es dir schlecht geht. Also könntest du es jetzt mal testweise machen, mit deiner Freundin Schluss machen, gucken, wie es dir geht und dann peng.
Können auch Frauen Männertherapie einfordern?
Hm. Das Problem ist da immer, dass die einzelnen Steps eigentlich immer in sexuellen Akt überführen könnten. Also schon allein dieses Ringen in Unterhose. Ich habe früher übrigens gegen Frauen gerungen, ne?
Ja, weil du zu schmächtig warst mit deinem schmalen Becken.
Ganz genau, ich habe 24 Kilo gewogen. Das war eine relativ kräftige Frau, aber gut, ich war 15, da kam das noch hin, dass eine Frau in meiner Gewichtsklasse war. Wir haben in der 68 Kilo Gewichtsklasse da gerungen.
Mhm.
Das war in Amerika und das war eine ziemlich krasse Granate. Und es gibt ja Stellungen beim Ring, ne, wo du so von hinten dran bist und eine Hand auf der Schulter hast und die andere, du bist wirklich so in Doggy-Style-Stellung hinter ihr, hast ein Bein aufgestellt und das andere hinter ihr zwischen den Beinen und klopfst ihr dann dreimal auf den Bauch. Dann geht's quasi los.
Ja.
Und dann versucht sie sich aus diesem Griff zu wehren und du versuchst hinten drauf zu bleiben beziehungsweise einen Griff anzuwenden, um sie auf den Rücken zu kriegen. Ey, wenn das nicht ultrasexuell ist, dann muss der Ringrichter doch bei jedem Ding irgendwie sagen.
Warum gibt's denn eigentlich nicht Mischring? Warum ist es nicht olympisch?
Gibt's ja.
Warum ist es olympisch?
Nein.
Ach, schade.
Also, hat zwei Gründe, soweit ich weiß, aber ich könnte auch falsch liegen. Also, eins ist, dass Frauen in der gleichen Gewichtsklasse ein anderes Muskel-Fett-Verhältnis haben und nie so stark sind wie Männer.
Mhm.
Und das hast du auch gemerkt, die Frau hatte am Ende, die hätte technisch noch so gut sein können, die hatte einfach nicht so viel Kraft. Mhm. Muss technisch schon so viel besser sein beim Ring, dass du jemanden runterbringen kannst, wenn du nicht so viel Kraft oder eine Gewichtsdifferenz hast. Also es ist unglaublich schwierig. Mein Vater zum Beispiel ist bei weitem nicht so ein guter Ringer wie ich, aber der wiegt, würde ich sagen, 15 Kilo mehr als ich. Ja. Das heißt, ich muss ihn schon richtig hart rannehmen, um ihn runterzukriegen.
Okay.
Und du kannst dich halt passiv stellen. Das wird bestraft im Ring, aber gut. Das können wir in unserem Ringer-Podcast besprechen.
Echt das.
Es ging uns danach wirklich richtig, richtig gut.
Ich frage mich gerade, ob Männertherapie, wenn man das so einfordern kann als Frau, ob das auch so eine billige Anmache sein kann. Hey, mal eine Runde Männertherapie.
Ist eigentlich geil. Ein Spaziergang, Ring, Sauna, Nackt-Trampolin, dann in See springen und dann schweigen.
Das perfekte Date.
Ich würde Schweigen am Ende mit Kuscheln irgendwie austauschen.
Vielleicht, ja, so. Boah, naja, oder schon beides zusammen.
Wow, wäre schon ein richtig geiles Date. Und das Schweigen würde ich auf ein Dach verlagern, dass man sich eine Matratze aufs Dach legt und da den Abend verbringt. Ich liebe das übrigens, auf Dächern eine Matratze und den ganzen Tag dann da rumgammeln.
Finde ich gut.
Jawohl. Wir haben noch ein paar Hörermails, die wir gerne besprechen würden. Ihr könnt uns ja schreiben an beste@bestefreundinnen.de. Davor den Hinweis, wir sind auf unserer Tour, auf die harte Tour wird das Ganze heißen. Und wir haben davor ein paar Termine im Sommer, zum Beispiel in Erlangen und in Dresden. Dann geht's weiter, Leipzig sind wir sind in Mainz, wir sind in Stuttgart, Augsburg, Zürich, Freiburg, Hannover, Düsseldorf, Dortmund, Osnabrück. Und für all diejenigen, die schon auf unserer letzten Tour waren, das Programm wird natürlich ein anderes sein.
Mhm.
Programm, das klingt immer so hochtrabend.
Furchtbar.
Es wird auf jeden Fall ziemlich hart.
Es wird richtig hart.
Also so hart, wie ihr uns kennt. Wir sind richtig, richtig hart. Alle Infos und Tickets gibt's auf bestefreundinnen.de und da gibt's auch das Ticket für das Auf-die-Ohren-Festival im Sommer am 13.07. auf der kleinen, schönen Insel Lindwerder. Und wir haben uns was Neues überlegt. Die Banane muss ja immer eine Rolle spielen,
ja,
ne? Wir machen die brutalste Banane der Welt, die ist hinter einem Boot und da kann man aufsteigen, man kann die Banane reiten und man kann von der Banane fallen.
Sehr gut.
Sagt auch sehr, sehr viel über Beziehungen aus, diese Banane.
Bist du der notgeile Steuerhans vorne?
Ich habe den Knüppel, den Gasknüppel immer. Ich bin ja leider so ein kleiner Sadist. Also es wäre nicht so gut, wenn ich das Boot steuern würde. Aber vielleicht fahre ich ein paar Sessions.
Ah ja.
Kannst auch ein paar Sessions fahren, so zwischen unseren Auftritten.
Machen wir.
Ja, das wird gut, das wird gut. Und auf unserer Tour wird natürlich auch unser Buch dabei sein. Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen.
Ja.
Ganz klar. Und bevor wir zur ersten Mail kommen, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche
Blinkist. Und Blinkist ist genau das Richtige, wenn ihr im Alltag das Bedürfnis habt, euch in irgendeiner Form weiterzuentwickeln, weiterzubilden, aber nicht wirklich so viel Zeit habt. Denn Blinkist hat über 3000 Bücher in nur 15 Minuten zusammengefasst. Entweder ihr lest euch das Ganze durch oder ihr könnt es euch sogar anhören. Das Schöne ist, die Sachbücher, die dort zusammengefasst werden, haben ganz, ganz oft einen Mehrwert. Also ihr könnt in 25 Kategorien gucken, was sind eure Interessensgebiete, wo könnt ihr zum Beispiel mal einen Tipp gebrauchen, wo habt ihr Lust, euch weiterzuentwickeln. Es gibt Produktivität, Karriere, Psychologie und noch viele weitere Kategorien. Es gibt ganz, ganz konkrete Handlungsanweisungen am Ende vieler Titel. Und was Blinkist sehr gut macht, Blinkist filtert die Kernessenz raus. Weil das habe ich sehr oft bei Sachbüchern, dass ich mich frage am Ende, okay, was war denn tatsächlich wichtig? Und das sind oftmals diese 15 Minuten.
Genau, und ein Titel, den ich mir jetzt gerade angehört habe, war von Catherine Price, How to Break Up with Your Phone.
Auf deinem Telefon und hast du den angehört oder wo?
Ganz genau, nämlich auf meinem Smartphone. Mir geht es so, dass ich echt viel am Smartphone hänge und ich befinde mich gerade im Urlaub und da merke ich schon, dass ich eigentlich das noch mehr reduzieren will und die gibt einem so ein paar konkrete Handlungsschritte an die Hand, wie man wirklich auch dafür Sorge tragen kann, dass man im Alltag weniger an seinem Smartphone verbringt. Kann ich wirklich empfehlen. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr, wenn ihr beste Freundin-Hörer seid, 25% Rabatt auf das Premium-Jahresabo bekommen. Und zwar auf der Landingpage blinkist.com/bestefreundinnen. Und Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T.
Und weiter geht's. So. Es hat uns geschrieben die Christine und die Minele. Und die schreiben, moin Max, moin Jakob, wir hatten mal eine Frage. Uns beiden ist aufgefallen, dass wir super wählerisch sind, was Typen angeht. Habt ihr eine Idee oder Tipps, wie wir die Eigenschaft ablegen können? Oder ist das eventuell auch eine gute Eigenschaft? Liebe Grüße, Christine und Nele.
Also prinzipiell nicht so eine gute Eigenschaft.
Was? Ich finde, es gibt fast keine Eigenschaft, die ich bei einer Frau sexuell anziehender finde, als wenn sie sagt, ich bin super wählerisch und sie ist mit dir zusammen. Ich meine, das ist doch das geilste Kompliment, was sie dir machen kann.
Das ist, wirkt aber für mich ein bisschen aufgesetzt, wenn das dann so kommt.
Und du kennst so ihre Typen, die sie vorher hatte? Oder?
Ich bin super.
Not my type of wählerisch.
Aus der Männerwarte herausgesprochen ist das natürlich nicht das Wunschszenario, dass man eine Frau kennenlernt, die dir dann gleich beim ersten Date sagt, ich bin super wählerisch, und man gleich denkt so, wow, das wird vielleicht hier nicht darauf hinauslaufen, worauf ich Bock
habe. Ja, es kommt drauf an, ob du eine Beziehung mit der Frau willst oder einfach mal bimsen.
Aber wenn eine Frau wählerisch ist, dann bezieht sie dies doch wahrscheinlich nicht nur auf eins von beiden, sondern generell auf Männer in Beziehung oder für einen. Na klar.
Machst du doch auch einen Unterschied. Also die Frauen, mit denen du schläfst, sind doch andere, als mit denen du eine Beziehung hast, oder? Also ich würde schon sagen, dass ich nicht mit jeder Frau, mit der ich geschlafen habe, eine Beziehung führen würde.
Natürlich nicht. Aber wenn man das generalisiert auf beide Szenarien, ist jemand, der sehr wählerisch ist, und ich habe mich ja damit lange auch rausgeredet, dass ich auch sehr wählerisch
bin. Dass du keine Frauen ansprechen musst. Genau. Ich bin einfach zu wählerisch. Du kommst nicht in mein Beuteschema. Du übrigens auch nicht in meins.
Ich habe überall Marke entdeckt, die dann mir am Ende die Möglichkeit gegeben haben, nicht mit dieser Frau in Kontakt zu kommen, weil ich gesagt habe, na, das hätte sowieso nicht gepasst. Ah,
na, du bist mir zu... vor allem bin
groß.
Ich mir zu ängstlich.
Und vielleicht kommt es auch ein bisschen daher. Also vielleicht ist... Das wissen wir natürlich nicht, aber vielleicht ist dieses wählerisch sein auch darin zu begründen, dass man sich nicht festlegen muss, dass man immer einen bestimmten Makel oder eine bestimmte Eigenschaft entdecken kann bei einem Typen, wo man sagt, ah nee, mit dem.
Dass man sich nicht öffnen muss.
Ja, genau.
Ja, ist eine Perspektive. Ich sage Christine Menele, behaltet euch das bei. Ich finde das sehr, sehr geil, dass ihr so wählerisch seid. Und meine andere Frage, kommt ihr zur Tour? Quatsch, kleiner Spaß.
Now it begins.
Auf gar keinen Fall. Also ich finde das gut, und ich finde, daran sollte man überhaupt nichts ändern, weil, hey, also das Kostbarste, was ihr habt, seid ihr selber, und ihr könnt genau entscheiden, an wen ihr das verschenken wollt und an wen nicht und auf wen ihr Bock habt und auf wen nicht. Ich finde, es gibt keine Maßeinheit, die sagt, man muss A, mit so und so viel Typen geschlafen haben oder mit so und so wenig. Mhm. Das sollte jeder individuell entscheiden. Und wenn ihr Bock auf eine bestimmte Art von Männern habt oder wenn ihr sagt, der und der kommt für mich in Frage und der nicht, ist das gut. Also jeder ist der Wächter seiner eigenen Tür.
Also die viel schlimmere Eigenschaft, finde ich, in dem Zusammenhang ist, nie, überhaupt nicht wählerisch zu sein. Sowohl bei Männern als bei Frauen. Also ich habe das noch von Kumpels erlebt, die in Clubs abend
lieber
waren.
Lieber widerlich als wieder nicht.
Wirklich, wo sich am Ende, umso länger der Abend wurde, einzelne Kumpels von mir gesagt haben, so, ich mache jetzt hier nochmal den Durchkehrer und ich nehme mit, was noch übrig geblieben ist.
Das habe ich auch nie verstanden, dieses so, jetzt mache ich keine Gefangenen mehr.
Es ist mir egal.
Hauptsache, es hat zwei Beine und kann laufen.
Vielleicht auch nicht mal das.
Ja, so eine Leute gab es, keine Frage.
Und das finde ich noch viel, viel, weil das ist schon... Ich
will dann aber sagen, Sex im Dunkeln, oder?
Dann muss es Sex im Dunkeln sein, ja.
Ja.
Oder man ist wirklich, sagt, spot on.
Mit wie viel Besen hast du schon in deinem Leben ausgekehrt?
Ich glaube keinem. Also wo ich wirklich sage, mit der habe ich nur geschlafen, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Da hat immer mein eigenes Ego mich zurückbeordert und gesagt, nein, besser nicht. Lieber wieder nicht als widerlich war bei mir nie das Motto.
Aber gab es mal Frauen, wo du gesagt hast, das wäre dir peinlich, da hat's Kumpels mich treffen?
Also es gab mal eine, wo ich wirklich danach dachte, da war ich nicht stolz drauf. Das war so eine richtig wasserstoffblondierte Blondine.
Ah, geil. Super.
wo ich wirklich dachte so, okay.
Hey, nichts gegen wasserstoffblond. Es kann manchmal
es
ganz gut
dieses
sein.
Es war diese eine Art von wasserstoffblond. Also
hatte die weiße Lederstiefel an, die so an den Hacken so ausgetreten waren und so ganz komische, günstige Geräusche auf der Straße gemacht haben?
Nee, es war einfach, es war wirklich.
Ging es in die Richtung?
Nee, so ist es. Ich kann's gar nicht.
Ultralange angeklebte Fingernägel?
Nee, so schlimm nicht. Also okay. Das wäre nicht gegangen. Also Fingernägel waren noch maximal lackiert. Aber das war wirklich, also das war auch, am Ende war es auch gar nicht so schlimm. Im Nachhinein muss ich sogar zugeben, weil der Sex eigentlich ganz gut war, dass ich es mir sogar hätte nochmal vorstellen können, noch ein, zwei Mal.
Wo hast du die kennengelernt?
Auf einer Party. Irgendwo, so einer Privatparty. Das war.
Und direkt mitgenommen?
Ja.
Oder du warst immer der Vorfühler so, man versteht sich ja ganz gut, lass uns nochmal treffen und dann beim ersten Date klargemacht? Oder warst du jemand, der keine Gefangenen gemacht hat, gleich so alles auf eine Karte?
Ich war ein Vorfühler, ein Vorkoster.
Ich baue hier erstmal Rapport auf, ich baue hier erstmal so ein bisschen Stimmung zwischen uns beiden auf. Hey, wir verstehen uns so gut, wir sollten uns unbedingt nochmal treffen.
Und dann so eine schmerzliche Trennung, Und dann in der Hoffnung, dass man sich dann wird es noch besser.
Für mich gibt es ja so drei Typen von Männern, ne? Die einen bauen so eine spaßige Zeit auf. Ich bin der Typ, mit dem du eine spaßige, leichte Zeit aufbauen kannst. Mhm. Dann gibt es den Typen Mann, der eher so auf der Gefühlsebene rüberkommt, so wie so ein langsam einsickerndes Gas. So, hey, wir haben so viel gemeinsam und ich fühle dich.
Und gleich auf der Privatparty noch anfängt zu kuscheln.
Ja.
Komm, lass uns ins Schlafzimmer der Eltern gehen und kuscheln.
Und dann gibt es den abgefuckten Macho, der sagt, du, entweder kommst du mit oder kommst nicht mit. Und das ist dein Ding, ob du jetzt den geilsten Sex deines Lebens verpassen willst. Und die arbeiten natürlich über ihre sexuelle Anziehung. Das muss sich noch nicht mal so bewahrheiten.
Nein, natürlich nicht.
Weil sie sehr auf ihre Bedürfnisse bedacht sind. Aber auch das kann geil sein für eine Frau, ne?
Ja.
Also dieser Typ, der immer nur, ja, ist alles in Ordnung jetzt und tut dir das auch gut? Was hättest du denn gern? Also ich meine, da kann man sich auch nicht so richtig fallen lassen.
Nee.
Gut, Christine und Menele, viel Erfolg auf eurer Tour. Nee,
Viel Erfolg auf unserer Tour.
Christine und Menele, bleibt so, wie ihr seid. Achso, bevor wir zu unserer nächsten Hörermail kommen, lasst uns gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das freut uns immer sehr, ob 1 Stern oder 5 Sterne. Und empfehlt uns gerne an Freunde weiter. Ihr könnt uns ja abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser. Und dann hat man diesen, wann kommt jetzt nochmal die neue Folge, hast du nicht mehr? Man kriegt die einfach direkt zugewiesen. Kommen wir zu unserer zweiten Hörermail und die kommt von Jessie. Ich hatte heute Morgen Sex mit einem Typen, den ich regelmäßig treffe. Unser Sex ist einfach hammergeil. Ich bin ein ziemlich kalter Mensch und stehe so gar nicht auf Kuscheln, Händchen halten oder bla bla.
Perfekt.
Ich brauche auch ziemlich lang, bis ich für jemanden Gefühle entwickle. Ich sage auch selten, ich liebe dich. Zum Beispiel hatte ich eine 3-jährige Beziehung und habe vielleicht 3-mal ich liebe dich gesagt. Weiß auch nicht, woran das liegt. Naja, jedenfalls hatte ich heute Morgen Sex mit meinem Toyboy. So nennt sie ihn. Und mir ist ein, oh Mann, ich liebe deinen Schwanz rausgerutscht. Und was anderes ist reingerutscht. Und unmittelbar danach blieb mir dieser Scheißsatz im Kopf hängen und ich dachte, fuck, wieso habe ich das gesagt? Und das hat mich irgendwie abgeturnt, weil ich dachte, fuck, hoffentlich denkt er jetzt nicht, dass ich ihn liebe. Was denkt ihr dazu, wenn jemand beim Sex sowas sagt? Ist das eher ein Antörner oder kriegt ihr Panik? Oder ist es scheißegal? Und was sagt ihr zu Dirty Talk? Hatte mal jemanden, der wollte, dass ich das unbedingt mache, aber ich habe mich einfach unwohl und gezwungen gefühlt, weil ich nicht kreativ genug für sowas bin. Liebe Grüße, eure Jessie. Wow. Jessie, es gibt 2 Formen, aus denen du handeln kannst. Es gibt noch mehr, aber 2, die ich immer gerne trenne. Einmal aus der Unlust, weil es einfach nichts für mich ist. Diese Unlust kommt aber eher aus dem Überfluss. Und einmal aus der Unlust, weil ich eigentlich eine Angst in mir schützen will. Und die höre ich bei dir raus. Wenn du sagst, du hast keinen Bock auf Dirty Talk, weil du zu unkreativ dafür bist, ist das eine Beurteilung, die du dir selber aufsetzt. Und ich kann dir sagen, kann ziemlich geil sein.
Ich war immer zu ängstlich dafür.
Ja, man hat irgendwie Angst, irgendeine Scheiße zu erzählen.
Du blöder Schlange. Und dann kommt man sich auch so albern vor.
Ja.
Also mir ging es immer so, dass ich dachte, das ist doch jetzt hier nicht, das gehört doch hier nicht, wir sind doch Erwachsene, das ist doch Blödsinn.
Mit der Ex-Freundin, die verstorben ist, ne, mit der hatte ich immer den ultra krassen Dirty Talk. Und sie hatte das irgendwann mal eingeführt.
Ja.
Und hat damit angefangen, die ersten Male war ich so ultra krass beschämt davon, einfach nur so. Kennst du das, wenn sich so die Gliedmaßen zusammenziehen, weil du so viel Scham in deinem Körper spürst?
Was hat sie denn da zu dir gesagt zum Beispiel?
Oh, wenn ich nach Hause komme, blase ich dir so tief ein, dass ich davon einen Würgereiz kriege.
Ach, geil.
Ja, cool. Oder ich hab Bock, dass du mich mal wieder richtig schön von hinten durchbimst. Und dass der Tisch zusammenbricht, wenn wir sowas halt.
Ja, geil. Finde ich gut.
Oder, woran denkst du gerade? Ich denke an deinen harten Schwanz. Da kam mindestens alle 2 Tage so eine Nachricht und die hat einen auch immer eiskalt erwischt. So. Damals hatte ich noch Push-Nachrichten von meinem Handy. Und wenn du so gerade im Meeting bist und dann kommt so ein Ding und dann so, Meeting beendet und du sitzt da so mit einer Lanze. Ich bleib noch ein bisschen, ich genieße noch die Kekse hier. Ja, Und deswegen, Dirty Talk, finde ich, kann was sehr Geiles sein. Ja. Sogar nicht nur beim Sex, sondern davor und danach.
Eigentlich ist es das. Also der Dirty Talk beim Sex, ja auch, aber der ist, kann komisch rüberkommen. Also das weiß ich nicht, aber dieses genau, was du sagst, dieser Dirty Talk außerhalb der, des Bettes oder der Couch oder was auch immer, der ist es eigentlich, der es ausmacht. Ne?
Voll, total.
Also ich gerade, also ich bin selber ein bisschen notgeil geworden jetzt durch deinen Dirty Talk hier.
Ich kann dir auch alle zwei Tage mal so eine Nachricht schicken. Ich sehe nämlich nach nichts mehr als deinen harten Lachs. Und du gerade irgendwie mit deinen Kindern auf dem Bauernhof. Okay, also Dirty Talk ist immer so eine Sache, was setzt du dir selbst für Grenzen und was denkst du, was ist cool und was ist nicht cool? Mhm. Du hast anscheinend einen ziemlich starken Bewertungsmechanismus für dich selber entwickelt und in diesem Rahmen bewegst du dich. Dieser Rahmen sorgt aber dafür, dass du dir deinen eigenen Käfig auch gebaut hast und deine eigene Freiheit definierst. Je mehr wir darauf scheißen, was peinlich ist und was nicht peinlich ist und was jetzt gerade cool und angesagt ist und was uncool ist, desto größer ist unser Gehege, in dem wir uns bewegen.
Mhm.
Du bist der Tiger, der deinen eigenen Nationalpark definiert. Und du bist ein Adler und fliegst jetzt hier raus aus dem Gehege. Also das ist das eine. Und das andere, du hast ja gefragt, ob es schädlich ist, wenn jemand zu einem sagt, oh Mann, ich liebe diesen Schwanz.
Ah, ich liebe deinen Schwanz.
Nee, diesen Schwanz. Ah. Damit trennst du seinen Schwanz von ihm.
Stimmt.
Und das ist nochmal was anderes, als ob du sagst, ich liebe deinen Schwanz.
Das ist so losgelöst, dass du beim nächsten Mal eigentlich mit dem Ring kommen könntest, dich vor ihn niederknien könntest und dem Schwanz einen Heiratsantrag machen könntest.
So ein Cockring, so rüberstülpen und dann richtig schön anblasen.
Aber nur mit dir, nicht mit dir da oben.
Schade, dass so ein Wichser dran hängt. Aber wir beide verstehen uns. Das ist tatsächlich sehr, sehr losgelöst. Und ich finde, die viel spannendere Frage ist, also mal by the way, ich finde, es gibt eigentlich fast nichts Geileres, was eine Frau zu einem sagen kann. Ich liebe deinen Schwanz, ist noch ein bisschen schöner. Und es hat auch überhaupt nichts mit Liebe zu tun, sondern es hat sehr viel mit Geilheit zu tun und dass sie ihn einfach schön findet. Also es ist was, was du einem Mann sehr gerne sagen kannst. Vielleicht nicht beim One-Night-Stand-Sex, aber
auch
da. Ja, eigentlich ist es was sehr Geiles. Weil man merkt, also, dass die Frau in ihrer Sexualität gerade aufblüht und dass es halt einfach krass abgeht in dem Moment.
Also es ist wie ein Kompliment eigentlich. Du siehst heute besonders gut aus oder keine Ahnung, ich liebe deine starken Arme, wenn du mich umarmst. Also es geht eher so in diese Richtung.
Naja, komm, wir sind hier nicht bei Rosamunde Pilcher, ey. Ich liebe deine starken Arme, wenn du mich umarmst.
So stelle ich mir das gerade vor mit dem Schwanz.
Ich finde das eher so, hat man als Frau ein Problem damit, wenn jemand sagt, ey, ich finde, du hast eine super geile Punani. Und das ist eine Punani, die ich sehr gerne lecke.
Mhm.
Hättest du da ein Problem mit, wenn du Punani-Träger wärst?
Nein, ich finde es geil.
Deine Punani wird direkt feucht jetzt gerade.
Und ich muss sogar gestehen, also pervers es ist, der Satz, ich liebe diesen Schwanz, den könnte ein Mann, und ich spreche jetzt von mir, sogar noch positiver auslegen, als ich liebe deinen Schwanz. Weil er damit nochmal erhoben wird.
Es geht nur um den Schwanz.
Er kriegt so eine Ranglistenanordnung. Es gab anscheinend schon ganz viele Schwänze, aber dieser Schwanz, den muss ich besonders hervorheben.
Wie eine Superpower, die an einem dranhängt. Also, und das ist einfach so ein Superschwert, was man geschenkt bekommt.
Genau. Und es hat mit mir gar nichts zu tun, sondern
ich habe das einfach.
Mein extra Gimmick.
Das kommt noch on top. Du bist schon cool, aber das kommt noch on top. Dein Superschwanz. Also, das kann man gut sagen. Was ich viel, viel spannender finde, ist, warum ist es für dich so schwierig, Komplimente zu äußern und ein Ich liebe dich ist ja auch ein Zugeständnis und ist eine Form eines Kompliments.
Mhm.
Warum hast du Angst? Hast du Angst, was zu verlieren, wenn du das sagst? Hast du Angst, dich selbst aufzulösen? Hast du Angst, dass der Mann, dass sich die Gefühle von Mann zu dir verändern, wenn du in Anführungsstrichen ein Zugeständnis machst? Hast du vielleicht Angst, deine Unabhängigkeit zu verlieren?
Vielleicht liebt sie ihn auch einfach nicht.
Nein, aber ja, könnte auch sein. Aber sie liebt ja den Schwanz anscheinend, sonst wäre sie nicht rausgerutscht.
Ja, ich glaube, sie liebt nur diesen Schwanz.
Ich glaube tatsächlich, dass sich da mehr entwickelt hat und dass sie nicht so richtig an ihre Gefühle ran will. Und sie beschreibt es ja auch im Vorfeld. Ich weiß immer nicht, ob du mir zuhörst, wenn ich das vorlese.
Mhm. Dass sie einen Typen hatte.
Sie hat Schwierigkeiten, Gefühle zu entwickeln.
Ja.
Und sie hat einen Typen gehabt, mit dem sie eine dreijährige Beziehung gehabt hat.
Genau, mit dem hat sie nur dreimal
geschlafen.
Wahrscheinlich zum Geburtstag gesagt, ich liebe deinen Schwanz. Ich liebe diesen Schwanz.
Ich liebe diesen Schwanz.
Also jemandem zu sagen, dass man ihn liebt und nicht nur ihn Kompliment zu machen, weil er gut aussieht, einem gefällt oder weil er auch einen schönen Schwanz hat, dazu gehört halt auch einfach, sich selber sehr, sehr verletzlich zu zeigen. Und ich vermute einfach mal, dass auch in einer dreijährigen Beziehung, die du hattest, auch da das größte Problem war, nicht unbedingt ihm sagen zu können, dass du ihn liebst, weil du Gefühle für ihn hast, sondern weil es dir wahrscheinlich sehr schwer fällt, zu deinen eigenen Gefühlen zu stehen, die du vielleicht für ihn entwickeln könntest oder auch schon entwickelt hast. Und das macht es am Ende vielleicht auch einfacher für dich, einen Schwanz oder das Gemächt von ihm besonders zu benennen und vielleicht auch in anderen Situationen, das ist jetzt spekuliert, positive Eigenschaften hervorzuheben, die er vielleicht mitbringt und so deine Zuneigung dieser Person gegenüber zu zeigen. Ich finde daran aber auch erstmal gar nichts Verwerfliches. Irgendwann wird es, vermute ich, einen Weg dahin geben, dass du auch mehr zu dir kommst und somit auch mehr zu dem Gefühl, was du vielleicht auch für eine andere Person entwickeln kannst.
Bis dahin liebe diesen Schwanz.
Abgöttisch. Mach ihn im Heiratsantrag. Ich hätte gern so ein Bild, wie er im Anzug und du Hand in Hoden aus der Tür läuft.
Ja. Vielen Dank, dass du dich uns anvertraut hast. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, wenn ihr sagt, das ist ein Thema, das beschäftigt mich gerade, oder das ist ein Thema, das beschäftigt gerade eine Freundin oder einen Freund, dann schreibt uns unter beste@bestefreundinnen.de. Wir lesen alle Nachrichten und in Gedanken antworten wir auch auf alle Nachrichten. Mhm. Und egal, ob ihr Probleme damit habt, anderen Menschen Komplimente zu machen, ob ihr darin ganz freizügig, vielleicht auch sehr im Überfluss seid, ob ihr eher sparsam seid, auch mit Komplimenten an euch selber. Egal, ob ihr letzte Woche erst ein Kompliment gemacht habt, 2, 15, 100 oder keins.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.